Ja, schönen guten Tag oder guten Abend. Frühen Abend, kleinen Moment. Mein Name ist Ralf Pasch, wie gesagt, ich bin Autobiografiker und ich würde sagen, gemeinsam mit Herrn Mendel, Autor des Buches, ich bedanke mich nochmal, dass Sie sich gemeinsam mit mir auf das Abenteuer eingelassen haben, dieses Buch zu machen. Bevor ich etwas lese, noch zwei Sätze zur Entstehung, weil es wird in der Lesung auch deutlich werden. Das Ganze ist durch Mitarbeit weiterer sozusagen Mitautoren oder Miterzähler entstanden. Drei von denen sehen Sie hier oben. Herr Knobloch wird nachher auch einen Abschnitt lesen, der sozusagen in dem Kapitel enthalten ist. Unser Ansatz war also, sowohl die Biografie von Herrn Mendel als auch ein Stück DDR-Geschichte und ein Stück Mikroelektronik aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen und verschiedene Experten zu Wort kommen zu lassen. Und dazu soll diese Lesung, dieser kleine Ausschnitt des Textes auch ein Beispiel sein. Ich lese einen Abschnitt. Der ist überschrieben mit die 1 Megabit-Story. Wir können nachher noch darüber streiten, ob das der Höhepunkt oder der Tiefpunkt der DDR-Mikroelektronik-Geschichte war. Die 1 Megabit-Story. Wenn ich hier von ich spreche, dann nur zur Sicherheit ist das Herrn Mendels Sicht und Erzählung. Mitte der 80er Jahre, ich war Teil einer Regierungsdelegation nach Japan, bei der es um die Ausrüstung für ein Walzwerk ging, streifte ich durch einen japanischen Supermarkt. Da entdeckte ich einen 1-Megabit-Speicherchip, der für Bastler angeboten wurde, zu einem Schrottpreis. Davon konnten wir in der DDR nur träumen. Doch dieser Traum sollte Wirklichkeit werden. Am 11. Februar 1986 beschloss das Politbüro das Projekt Mikron. Es sah die Produktion eines 1-Megabit-Speicherchips vor, außerdem wurde ein 32-Bit-Prozessor geplant. Die Vorlage dafür stammte von Wolfgang Biermann, Generaldirektor des VEB Carl Zeiss Jena. Bis 1990 sollte der 1-Megabit-Chip entwickelt sein. Nicht nur für den Bedarf der DDR-Industrie, sondern auch für den Export. Das hielten Fachleute des Kombinats Mikroelektronik, der Akademie der Wissenschaften und des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen in einer Expertise vom März 1986 für möglich. Die Pilotfertigung des Chips sollte das renommierte Zentrum für Forschung und Technologie Mikroelektronik Dresden übernehmen. Nach der Pilotphase sollte der Chip im Erfurter Stammbetrieb des Kombinats Mikroelektronik produziert werden. Die Herausforderung, die Entwicklung eines 1-Megabit-Chips darstellte, war gewaltig. 1,5 Milliarden Mark, so lauteten die Schätzungen, würde das Projekt kosten. Was 1 Megabit bedeutet, erklärten Experten mit einem eindrucksvollen Bild. 2 Millionen Bauelemente müssen auf einer Fläche untergebracht werden, die gerade einmal so groß wie ein Fingernagel ist. Heinz Wedler, Chef des Mikroelektronikkombinats, forderte äußerste Sorgfalt bei der Entwicklung einer Technologie für die Herstellung des Speicherchips. Sein Gegenspieler Wolfgang Biermann in Jena hingegen vertrat die Linie der Parteien. Wie möglichst schnell Weltmarktniveau erreichen und mit einem 1-Megabit-Chip die DDR unter den sozialistischen Ländern im RGW zur Nummer 1 machen wollte. Wedler hatte gute Beziehungen zu Günter Mittag, ZK-Sekretär der SED für die Wirtschaft. Beide waren befreundet. Da Mittag ein Uhrenfan war, ließ ihn Wedler hin und wieder ein Geschenk aus dem zum Kombinat gehörenden Uhrenwerk in Ula, das er einst geleitet hatte, zukommen. Bei aller Freundschaft traute Mittag Wedler jedoch nicht zu, dass er das 1-Megabit-Projekt voranbringen könnte. Hinter den Kulissen überzeugte Biermann die Parteiführung davon, dass unter seiner Leitung ein 1-Megabit-Chip viel zügiger entwickelt werden würde. Was hältst du davon, fragte mich Mittag eines Tages, wenn wir das Dresdner Forschungszentrum Zeiss unterstellen? Wedler soll sich auf sein Werk in Erfurt konzentrieren, pflichtete ich ihm bei. Dann mach doch mal eine Vorlage, in der wir die Übernahme damit begründen, dass wir das Tempo bei der Entwicklung der Mikroelektronik erhöhen müssen. Über die Beschlussvorlage sollte bei der nächsten Sitzung des Politbüros abgestimmt werden. Da der Termin vor der Tür stand und Mittag drängte, nahm ich die Arbeit mit in den Urlaub und schrieb das Papier im thüringischen Wintersportort Vorhof. Das Politbüro beschloss wenig später die Eingliederung des Dresdner Zentrums in den VEB Carl Zeiss Jena. Zeiss hatte bis dahin nie Halbleiterproduktion betrieben. Das Werk des Kombinats Mikroelektronik in Erfurt, Südost wiederum, war ein reiner Produktionsstandort. Dort gab es lediglich eine Abteilung für Entwicklung, aber keine eigene Forschung. Die war bis dahin ja in Dresden erledigt worden. In Erfurt sollte deshalb ein neues Forschungszentrum gebaut werden. Für 80% der Ausrüstungen mussten wir, wie in der Vergangenheit schon so oft, die Embargo-Bestimmungen umgehen. Unsere Fachleute schrieben eine Wunschliste, welche Ausrüstungen gebraucht wurden. Die staatliche Plankommission war prinzipiell gegen die Finanzierung solcher Beschaffungsaktionen. Im Plan unseres Ministeriums standen deshalb für solche Projekte keine Gelder zur Verfügung. Der Vorsitzende der Plankommission, Gerhard Schürer, machte nach 1989 Günter Mittag für das angebliche Millionengrab Mikroelektronik verantwortlich. Deshalb wandte ich mich in solchen Fällen an Alexander Schalk-Bodorkowski, der den Bereich kommerzielle Koordinierung, KOKO, im Ministerium für Außenhandel leitete. Alex, ich brauche wieder Geld. Die KOKO exportierte Waren abseits der Wege, über die der Außenhandel der DDR offiziell Produkte ins Ausland verkaufte, zum Beispiel Stoffe oder Bekleidung, und kassierte dafür harte Währung. Mittag musste über die Verwendung der von Schalk-Bodorkowski beschafften Mittel befinden. Da Mittag die Mikroelektronik voranbringen wollte, entschied er stets zu unseren Gunsten. Um welche Summen es dabei ging, ob es nun 1, 2 oder 3 Millionen waren, interessierte mich nicht. Unsere Aufgaben waren klar definiert. Schalk-Bodorkowski war für das Geld verantwortlich, ich für die Technik. So schafften wir im Westen Geräte und technisches Know-how für das Zentrum in Erfurt. Die Meinung, ob dieses Forschungszentrum, das 1987 offiziell in Betrieb ging und 1,3 Milliarden Mark kostete, tatsächlich realisiert worden ist, gehen weit auseinander. Meine ehemaligen Erfurter Kollegen meinen, es sei gelungen. Ich hingegen vertrete die Auffassung, das ambitionierte Vorhaben wurde nicht konsequent umgesetzt. Eine kombinationsinterne Analyse aus dem Jahre 1988 besagte, dass das Zentrum die geplante Vorlaufsforschung nicht leisten könne, weil ein Ende der Probleme in der Produktion, an deren Lösung das Zentrum ebenfalls arbeitete, nicht absehbar war. Eine weitere Analyse ergab ein Jahr später, dass lediglich 30% der Fläche des Zentrums genutzt wurden und nur die Hälfte der geplanten 1730 Mitarbeiter zur Verfügung standen. Das Vorhaben, innerhalb von 2 Jahren ein Forschungszentrum aus dem Boden zu stampfen, das seine Aufgaben tatsächlich erfüllt, war illusorisch. Dazu wäre Erfahrung wie in Dresden nötig gewesen. Das dortige Forschungszentrum konnte auf über 20 Jahre Arbeit zurückblicken. Ich möchte an Herrn Knobloch übergeben, der ein Vertreter dieses Zentrums ist.
Ich stelle Sie noch kurz vor. Ja, in diesem Buch haben mehrere Beiträge geliefert. Deswegen auch freuen wir uns sehr, dass Professor Dr. Jens Knobloch heute hier auch aus seinem eigenen Beitrag liest. Einige Sätze zur Vorstellung. Er ist geboren 1944 in Zwickau, nach Abitur in Rudolstadt und Ingenieurstudium an der TU Dresden und hat er promoviert in Dresden und Chemnitz. Ab 1973 war er im Institut für Mikroelektronik Dresden tätig und später Abteilungsleiter und Hauptabteilungsleiter im Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden. Professor Dr. Jens Knobloch hat 1980 den Nationalpreis für den Mikroprozessor U83 bekommen, der im Übrigen gänzlich ohne westliches Know-how entstand und war 1986 der Chefkonstrukteur des 1-Megabit-Chips, wofür er 1988 den Nationalpreis für Wissenschaft und Technik erster Klasse bekam. Herr Knobloch, jetzt sind Sie an der Reihe.
Also ich lese jetzt sozusagen die Bemerkungen, die ich für Herrn Pasch vorbereitet habe, die er dann auch in Worte gesetzt hat, die zu diesem Projekt Megabit-Speicher sozusagen die Sicht, von unten genau darstellt. An einem Wochenende im Januar 1986 erhielt unser Forschungs- und Entwicklungschef Dieter Landgraf Dietz während seines Winterurlaubs eine für ihn wohl vollkommen überraschende Einladung von Zeiss-Chef Biermann. Mit unserem Leiter der Schaltkreisentwicklung, Bernd Junghans, und mir, Bereichsleiter im Schaltkreisentwurf, wurde er für den übernächsten Tag nach Jena beordert. Wir waren irritiert. Schließlich gehörte unser Zentrum nicht zu Zeiss, sondern zum Kombinat Mikroelektronik mit seinem Stammbetrieb in Erfurt. Was also wollte Biermann von uns? Als wir zum vereinbarten Termin, an dem auch unser Betriebsdirektor teilnahm, in Biermanns Besprechungszimmer saßen, offenbarte er den Grund seiner Einladung. Wir sollten fortan erstens unter der Regie von Zeiss arbeiten, zweitens sollten wir unter Biermanns Ägide das Programm Höchstintegration entwickeln. Dieses Programm, so erläuterte Biermann seinen Plan, bestand im Kern aus 3 Punkten. Schnellstmöglich sollte der von uns entwickelte 256 Kilobit Speicher in Serie gehen. Zum anderen sah Biermanns Konzept die Pilotfertigung eines 1-Megabit-Speicherchips vor, und zwar bis 1989. Spätestens bis 1993 sollte ein 4-Megabit-Chip entwickelt werden. Nach dem Termin wurden wir gemeinsam mit Kollegen von Zeiss in das Zeiss-Gästehaus unterhalb des verschneiten Jenzigberges einquartiert. Während der Klausur in diesem für DDR-Verhältnisse höchst komfortablen Gebäude sollten wir, so verlangte es Biermann, sein Programm Höchstintegration mit Inhalten füllen. Tage und Nächte lang diskutieren wir. Der General, wie sich Biermann gern nennen ließ, wollte, dass wir minutiös aufschieben, wie die Schritte bis zur Produktion von Mustern des 1-Megabit-Chips aussehen. Regelmäßig rückte der General zum Rapport an. Gern warf er unsere Pläne über den Haufen und forderte, sie in kürzester Zeit, mitunter in einer Nachtschicht, zu überarbeiten. Nach 2 Wochen im goldenen Käfig legten wir einen detaillierten Netzplan vor. Für einen 1-Megabit-Chip gab es zu diesem Zeitpunkt weder in der DDR noch in den anderen sozialistischen Ländern größeren Bedarf. Für die Steuerung von Maschinen wurden dringende Chips auf einem niedrigeren technischen Niveau benötigt. Das einzige Einsatzgebiet für den 1-Megabit-Chip wären die Computer gewesen, die bei Robotron hergestellt wurden. Der Grund für Biermanns Plan war, er benötigte ein Prestigeprojekt für sein Kombinat. Zeiss sollte auf dem Weltmarkt mit optischen Geräten und Maschinen für die Chipproduktion konkurrenzfähig werden. Deshalb sollte der neue Chip unter seiner Leitung entwickelt werden. Um seinen ehrgeizigen Plan durchzusetzen, nutzte er seine guten Beziehungen zu Mittag. Biermann war mit einer Tochter des ZK-Wirtschaftssekretärs verheiratet.
Man darf auch mal klatschen.
Wir wollen ja nicht das ganze Buch vorlesen.
Vielen, vielen Dank. Ja, wir wollen ja nicht das ganze Buch vorlesen. Ich habe es hier vorne noch mal hingestellt. Es soll ja auch eine Anregung für Sie sein, dass Sie das Buch erwerben und dann selber nachlesen. Damit komme ich zum nächsten Protagonisten hier auf dem Podium. Es ist Herbert Roloff. Herbert Roloff ist 1936 geboren in Stettin, hatte 1951 eine Schlosserlehre in der Matthias Thesenberg Wismar absolviert, das Abitur an der ABF hingelegt, Ingenieurstudium an der Technischen Hochschule Magdeburg absolviert und später noch ein Ökonomiestudium an der HFÖ absolviert. Und seit 1968 hat er im Außenhandelsbetrieb Industrieanlagenimport gearbeitet und wurde 1980 zu dessen Generaldirektor berufen und blieb dies bis 1990. Herbert Roloff weiß genau Bescheid, wie das Embargo gewirkt hat und wie man es versucht hat zu umgehen.
Liebe Jutta, das ist eine ziemliche Herausforderung, dass ich das genau gewusst hätte. Oder manches haben wir gewusst. Aber voran möchte ich eigentlich einen afrikanischen Spruch stellen, der passt eigentlich in unsere Geschichte überhaupt. Wenn du nicht mehr weißt, wohin du gehen willst, halte inne und schaue zurück, woher du gekommen bist. Also ein afrikanischer Import eines Sprichwortes. Neben den bereits hier angekündigten Projekten der Mikroelektronik gab es mit dem Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik eine Reihe weiterer Vorhaben, die wir jetzt aus der Sicht des Anlagenimporteurs betreut haben. Das betraf nicht nur einfache Lieferung und Leistung von elektrotechnischen Ausrüstungen, sondern das betraf auch eine ganze Reihe von Zulieferungen für komplette Anlagenimporte, die die DDR aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet realisierte. Zum ersten einfache Lieferungen von elektrotechnischen Anlagen. Ich nenne nur mal ein solches Objekt, das war der Straßenbahn in Marzahn, an dem man heute noch vorbeifährt, der wurde damals mit Leistungen aus der CSSR realisiert. Neben Anlagen zur Produktion von Lampen, normale Standards oder auch Kleinlampen, das waren Anlagenimporte aus Japan oder England, war das Bildröhrenwerk in Schöneweide ein größeres Vorhaben. Es war immerhin über 400 50 Millionen Valutamark oder D-Mark plus das Glaswerk, was dazu gehörte, das auch heute noch in Chemnitz bei Weißweiser läuft. Dieses Bildröhrenwerk ist ja unterdessen geschlossen und Samsung, die das gekauft hatten, produzieren entsprechende Flachbildschirme heute in Ungarn. Damit steht dieser gesamte Betrieb ja noch heute still. Ein weiteres Beispiel unseres Zusammenwirkens auch, Anlagenimport und Objekte für die DDR war die sogenannte Radiofabrik Weißensee oder Marzahn, was wurde es immer genannt. Das waren also Radiogeräte mit Kassettenrekorder und dieses Laufwerk vor allen Dingen, gegen das, was beschreibt der Karl Nennen in seinem Buch auch sehr ausführlich. Und wir hatten schon mit Toshiba unter anderem eben das Farbbildröhrenwerk in Bearbeitung und realisiert. Und da gingen natürlich andere Projekte dann auf einem entsprechenden technischen Niveau auch anzuschließen gut. Weiterhin importierte damals die DDR semi-digitale Telefonvermittlungsanlagen nach einer Lizenz von Ericsson aus Ungarn. Obwohl wir als DDR eigentlich eine ganz gut entwickelte Fernmeldetechnik hatten, waren die Ungarn uns aber in dem Sinne schon einen Schritt voraus. Sie hatten nach einer Lizenz von Ericsson dort diese Anlagen schon selber dann weiterentwickelt. Rundfunksenderanlagen aus der UdSSR war also ein Vorhaben oder mehrere Vorhaben davon, die bei uns auch bearbeitet wurden. Die wurden benutzt von Rundfunkanlagen hier in Thüringen und an anderen Standorten standen die. Die benutzt aber mehr die sowjetische Seite zur Verbreitung der Langwellensender. Insgesamt waren wir beteiligt an solchen Objekten wie beispielsweise auch hochlegierte Stahlrohre für Mikroelektronik Erfurt 4. Das waren auch über 400 Millionen Valutamark, die auf diese Art und Weise, das waren hochlegierte Stahlrohre für den Transport von entsprechenden Netzmedien, die für die Produktion gebraucht werden. Maßgeblich aber waren im Zusammenhang mit kompletten Anlagenimporten hochentwickelte Automatisierungssysteme für komplexe Anlagen. Die DDR verfügte zwar auch über ein System Audatec, aber das entsprach nicht den Anforderungen immer in jeder Hinsicht, wenn es um die Automatisierung von Großanlagen der chemischen Industrie beispielsweise ging. Ich erinnere hier mal an die weit bekannte Schmidter Initiative, weniger produzieren mehr, aber wenn weniger mehr produzieren sollten, mussten dafür natürlich auch Voraussetzungen geschaffen werden und die waren mit dem Einsatz hochentwickelter BMSR-Technik, beispielsweise der Firma Honeywell, USA BRD, das sogenannte System TDC 2000 gegeben und die Schmidter Initiative vermochte immerhin in etwa 8 Jahren über 3000 Personen auf diese Art und Weise im eigenen Betrieb auch für den Einsatz im eigenen Betrieb freizustellen, beziehungsweise weiter zu beschäftigen. Freistellen ist vielleicht heute ein sehr aktuelles Wort. Dort aber an dieser Stelle, BMSR-Technik, in dieser Qualifizierung, Honeywell und die entsprechenden Lieferanten konnten diese Systeme noch dem Embargo entgegenstellen, aber es gab eigentlich immer Probleme dann mit entsprechenden Rechneranlagen. In Schwedt hatten die Schweder mit dem japanischen Lieferanten solche Anlagen, dann aber vermocht, unter anderem neben den importierten Automatisierungssystemen eben Rechner aus der DDR einzustellen. Ich sage das jetzt mal etwas flopsig, anstatt eben von 5 digital Equipment waren dann 10 Robotron-Rechner an der Reihe und das hat funktioniert. Das hat auch entgegen dem Wirken, diese Anlagen, die Chemieanlagen waren meistens mit amerikanischen Lizenzen, amerikanischer Verfahrensgänge gegeben, Universal Oil Product zum Beispiel, die dann verlangten, dass man entsprechende höhere Sicherheiten der Technik noch vorsieht, ehe sie dann ihr Okay gaben, dass die DDR-Rechner dann auch an solche Anlagen geschaltet werden können. Wir haben dazu zum Beispiel, ich war Mitglied des Handels- und Wirtschaftsrates DDR, USA, USA, DDR. Und wir haben dann mit Honeywell auch entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen, die bis in die 90er Jahre hinein wirkten. Denn wir haben zu dem Zeitpunkt beispielsweise die Wollbrüderanlage in Premnitz, die ging doch nach der Wende hier durch die Presse. Die war versehen auch mit einer Automatisierungsanlage eben solcher Art, genauso wie eine hochentwickelte Anlage für die Herstellung von Elektroden in Lichtenberg im EKL. Das Wirken des Embargo will ich hier nochmal an einem anderen Beispiel demonstrieren. Beim Kauf des Goldwerther-Stahlwerkes Eisenhüttenstadt, das war ein Objekt von 2,2 Milliarden D-Mark, hatte sich die Firma Föst verpflichtet, auch die Rechneranlagen zu liefern. Aber eines Tages, halbes Jahr nach Vertragsabschluss, gab es einen Anruf damals bei unserem Minister Gerhard Beil, wo der Chef von der Föst dann sagte so, also er kann diese Rechner nicht liefern. Anruf bei mir, du triffst morgen Abfalter in Wien in der Karawanserei und vereinbarst, dass wir das Geld bekommen, damit diese Rechner gekauft werden können. Und so kam es dann. Karl Düring, sehe ich gerade da sitzen, kann sich sicher an diese Aktion auch noch erinnern. Die Rechner waren dann über die von Karl in seinem Buch beschriebenen speziellen Beschaffungslinien da. So, im Prinzip sind eigentlich damit meine Zutaten zu diesem Buch gesagt. Zum Embargo selber habe ich ja auch in dem Buch dann ganz kurz einen kleinen Beitrag mitgegeben. Das kann man alles nachlesen. Das ist also in dem Sinne dann kein Problem. Die Zusammenarbeit war immer darauf gerichtet, dass wir für die DDR praktisch die besten technischen Anlagen zu den möglichst günstigen Preisen erwerben können. Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Olof. Weswegen wir diese Veranstaltung heute machen und weswegen dieses Buch auch so wichtig ist, hat ja unter anderem damit zu tun, dass es über die DDR-Mikroelektronik zwei hartnäckige Klischees oder Vorurteile gibt, die allzu gern durch die Presse kolportiert werden. Das eine ist, das war alles nur geklaut. Und das zweite ist, die Investitionen in die Mikroelektronik haben der DDR-Wirtschaft den Rest gegeben, weil dort 14 Milliarden Mark reingeflossen sind, die woanders fehlten. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir aus dem Mund derjenigen, die damals die Verantwortung trugen, auch Worte hören zur Einordnung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der DDR-Mikroelektronik. Und diesen schwierigen Part hat Dr. Werner Frischmann übernommen heute hier auf dem Podium. Ich darf ihn kurz vorstellen, geboren 1937 in Gassen, Studium der Elektrotechnik, Promotion an der TU Dresden, war er dann von 1967 bis 1978 tätig beim VEB Elektromat Dresden und im Institut für Mikroelektronik in Dresden, später genannt ZMD. 1979 bis 1981 war er Direktor für Forschung und Entwicklung im VEB Funkwerk Erfurt, das später Mikroelektronik Erfurt wurde, und hat danach Leitungsfunktionen im Kombinat Mikroelektronik in Erfurt im Bereich Forschung und Entwicklung ausgeübt. Danach wurde er stellvertretender Generaldirektor, zuständig für die strategische Planung und Koordination an der Schnittstelle zwischen der Forschung und Entwicklung und Technik. 1986 bis 87 war er im Aufbaustab und Projektleitung zur Inbetriebnahme der Silizium-Wafer-Fabrik ESO, also Erfurt Südost 2, tätig und war bis 1990 Leiter Prozesstechnologie im Forschungszentrum Mikroelektronik Erfurt. 1990 bis 1993 hat er mitgewirkt an der Umwandlung des VEB in eine GmbH und hat viele verantwortliche Tätigkeiten auch nach der Wendung in verschiedenen mikroelektronischen Unternehmen ausgeübt. Herr Prischmann, wir sind gespannt auf Ihre Worte.
Dankeschön. Neben dem einen Klischee, das gerade schon angesprochen
wurde.
Mikro.
Richtig anhalten.
Genau.
Neben dem einen Klischee, dass die Mikroelektronikindustrie ein Grab für Investitionen war, wollte ich auch noch mal ansetzen zu dem Punkt der Diskussion Generaldirektor Mikroelektronik, dem nicht zugetraut wurde, dass er die Entwicklung des 1 Megabit durchsetzen würde und die Durchsetzungsfähigkeit des damaligen Generaldirektors von Carl Zeiss. Tatsächlich hat sich Professor Wedler, der Generaldirektor Mikroelektronik, dagegen gewehrt, weil er über den Tellerrand hinaus geguckt hat. Er wusste nämlich aus unserer Erfahrung der Entwicklung der Mikroelektronikindustrie, was kommt, wenn der Prototyp erstmal vorhanden ist. Der Prototyp ist die eine Geschichte, die Massenproduktion oder die ausreichende Produktion ist das andere. Das fordert eine Fabrik, das fordert Ausrüstungen, das fordert neue Materialien. Schon was von Edelstahl gehört. ESO 4 war sicher ESO 3. ESO 4 hat es nie gegeben.
ESO 3.
Was folgen wird? Er war Pragmatiker genug, dort dagegen zu halten und zu Recht. Das Kombinat Mikroelektronik ist ja entstanden 1978. Dort gab es schon eine Halbleiterindustrie. Die hat angefangen in Stahnsdorf, Frankfurt, mit der Produktion von Transistoren. 78 war der Zeitpunkt, wo die integrierten Schaltkreise einen Stand weltweit erreicht hatte, dass sie in die Massenproduktion gegangen war. Und das sollte in der DDR auch erfolgen, um die notwendigen Voraussetzungen für die Automatisierungsindustrie, Elektronikindustrie und so weiter zu schaffen. Das heißt, die Hauptaufgabe des Kombinates Mikroelektronik war die Bedarfsdeckung mit mikroelektronischen Bauelementen. Zum Zeitpunkt der Gründung 1978 sind dort 14 Betriebe zusammengefasst worden. Kam noch mehr dazu. Erwähnt wurde schon die Uhrenindustrie, die Professor Wedler sozusagen als Erbstück mit ins Kombinat gebracht hatte und die uns in die Lage versetzt haben, hin und wieder schöne Geschenke zu machen. Aber der Kern der Sache waren, ich muss mal jetzt sehen, also insgesamt 14 Betriebe, davon für die Halbleitertechnik neben dem Zentrum für Mikroelektronik in Dresden, das bereits erwähnte Mikroelektronikwerk in Erfurt, das Halbleiterwerk Frankfurt-Oder, auch das hier in Berlin, das Werk für Fernsehelektronik, das Gleichrichterwerk in Stahnsdorf, dann Gleichrichterwerk in Großräschen und Mikroelektronik an der Seegas in Neuhaus, bekannt durch Röntgenröhrenproduktion und später dann auch durch Transistoren. So, das war der Teil der Herstellung von Bauelementen. Wir mussten uns aber auch um die Materialien kümmern. Wichtigstes waren Silizium und andere Halbleitermaterialien in Freiberg, Glas und Keramik in Neuhaus, in Ilmenau, Verzeihung, Mikroelektronik in Neuhaus, jetzt habe ich immer vergessen, lassen wir das mal. Und dann kamen die Maschinenbaubetriebe dazu. Erwähnt wurde schon VEB Elektromat, die viele der Halbleiterausrüstungen gebaut hat, Hochvakuum Dresden und später auch umfunktioniert das Mikroelektronikwerk Mühlhausen. Um nicht zu vergessen, auch das Applikationszentrum hier in Berlin, das die Applikationsforschung gemacht hat, nämlich dafür gesorgt hat, dass unsere Bauelemente, die hier entwickelt wurden, auch von den Entwicklern eingesetzt wurden und nicht mal im Vivo-Katalog oder im Siemens-Katalog nachgeguckt hat, wie geht denn die Schaltung, und dann das Bauelement bestellt hat. Musste auch sein. Als wir '78 begonnen haben, existierten schon eine Reihe von Kapazitäten, aber noch keine in der Qualität, wie sie für die Mikroelektronik-Fertigung notwendig waren. Berühmt das Wort Clean Room, also reine Räume, in denen die immer kleineren Strukturen auf den Bauelemente und die Strukturverkleinerung ging in superschnellem Tempo von etwa mindestens 3 Jahren oder etwa 3 Jahren vor sich, mussten fertigbar sein. Dazu kam, dass das Equipment, also die Maschinen dafür, gefertigt wurden. Und die haben auch jedes Mal mit jeder Technologieänderung eine neue Qualität erfordert. Nicht ganz so schnell alle 3 Jahre, aber etwa alle 10 Jahre musste eine völlig neue Generation von Ausrüstung her. Heute geht es allerdings noch schneller. Die Materialentwicklung hatte ich schon erwähnt. Das heißt also, die DDR und insbesondere dann das Kombinat Mikroelektronik war für die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohmaterial, das macht die Chemieindustrie, aber vom Material Silizium bis hin zum fertigen Bauelement verantwortlich und musste das organisieren. Dort können Sie nur schon an der Zahl und an der Menge erahnen, welche Investitionen dafür in regelmäßigen Abständen erforderlich waren. Ich habe hier ein paar Blätter, die aus einem Vortrag, den wir anlässlich des 50. Jahrestages der der Gründung des Instituts für Mikroelektronik in Dresden, damals AMD, unter Professor Hartmann gehalten habe. Und da habe ich mich am Ende, ich komme noch drauf, gefragt, wie das aus der Sicht des Technikers und Ingenieurs, als den ich mich fühle. Ich habe mich immer für die Produktionstechnologie oder für die Fertigungstechnologie verantwortlich gefühlt, denn die ist die Basis für die Massenproduktion. Ob das richtig war und ob es erfolgreich verlaufen ist. Trotz aller heute negativen Einschätzungen, und zu einigen werde ich noch kommen, bin ich noch persönlich voll davon überzeugt, dass es richtig war, diesen Weg der Mikroelektronik in der DDR zu gehen. Wir hatten keine andere Chance. Und wenn wir die heutige Welt, der Sprung in die Digitalisierung sehen, dann merken wir, wie es notwendig war, Mikroelektronik in alle Bereiche der Gesellschaft zu bringen. Unser Problem war, dass wir das nicht ganz geschafft haben. Trotz der erreichten Entwicklungen in der Technologie, auch in der Entwicklung von Fertigungskapazitäten, von Equipment, haben wir, und das wird eigentlich noch ein weiteres Diskussionspunkt, dass wir der Entwicklung in der Welt hinterhergelaufen sind, haben wir einen verhältnismäßig guten Stand erreicht. Es gab aber eine Reihe von, Doktrinen oder Festlegungen, die es verhinderten, dass wir das, was heute einen Halbleiter- oder ein Mikroelektronikunternehmen, Großunternehmen eigentlich tun kann, sich auf die Massenproduktion zu konzentrieren, dass wir daran aus politischen oder wirtschaftlich-politischen Gründen gehindert waren. Eins der wichtigsten war beispielsweise, dass wir 80% der Bedarfsdeckung der Elektronikindustrie der DDR zu erbringen hatten. 20% durften wir importieren, also zumindest nach Plan. So in etwa sind wir auch geblieben. Ich habe mal Vergleichswerte, die stammen noch aus Zeiten, als ich am Kombinat gearbeitet habe, wie der Stand 83 war. Die USA erreichte eine Eigenversorgungsquote von 88%, Japan von 91%, Europa damals, Westeuropa von 40%, die BRD auch etwa 40% und wir sollten 80% bringen.
Mit 17 Millionen Einwohnern. Die anderen hatten ein paar mehr Einwohner.
Komm ich auch noch drauf. So, dann die Bedarfsgrößen der DDR-Industrie an ICs waren natürlich für uns als Produzenten groß, aber bezogen auf die Anforderungen oder die Zahlen, die in der Massenproduktion üblich sind, waren sie klein. Wir haben insgesamt im Jahr in den 80er Jahren zwischen 100 und 250 Millionen Stück Schaltkreise gebaut. Im Jahr 85 konkret waren es erst 85 Millionen Stück. Und hatten eine Sortimentsvielfalt von 375 verschiedenen Typen. Das bedeutet im Durchschnitt, dass wir pro Typ im Durchschnitt nur 220.000 Stück im Jahr gefertigt haben. Also Kleinserie. Das hat sich natürlich verteilt. Da gab es welche mit weniger, es gab auch ein paar mit Millionen Stück. Aber selbst bei DRAMs, also den Speicherschaltkreisen, die wir gefertigt haben, sind wir nie über 10 Millionen Stück im Jahr rausgekommen. Ein Bedarf. Mit der Bedarfsdeckung war noch eine andere Geschichte. Die DDR hatte keinen Markt für ICs im heutigen Sinne. Es gab im Wesentlichen die Allokation, wie man heute so schön sagt, Zuteilung. 80% hatte ich schon gesagt, 20% aus RGW-Importen und der Rest ist dann aus NSW gekommen. Ich habe damals die nächsten Folien, die nächsten Inhalte mit Geburtsfehlern überschrieben. Für ein rohstoffarmes Land wie der DDR war die Entscheidung, die Entwicklung der Mikroelektronik war logisch. Für deren Industrie war der Zugriff auf Bauelemente der Mikroelektronik eine Lebensfrage. Und das kann man nicht dick genug unterstreichen. Immer wieder wurde auch die Diskussion gemacht, ja, hier war es ja eben gesagt, im Schaufenster lagen Speicherschaltkreise, an dem wir uns noch die Beine verrenkt haben, für einige wenige Dollar. Warum haben wir die nicht gekauft? Wir konnten sie manchmal nicht kaufen, wir haben sie nicht gekriegt. Das war nicht immer so, aber es gab immer auch Probleme.
Wir hatten auch keine konvertierbare Währung. Bitte sprechen Sie das aus.
Nicht genug zumindest. Ja, man kann das ist nicht das Problem. Wir haben ja Maschinen gekauft. Wenn ich für 1 Million eine Maschine gekauft habe, hätte ich so und so viel Speicherschaltkreise kaufen. Wenn ich daraus entsprechende Steuerungen und so weiter gemacht hätte, und das haben wir ja teilweise gemacht, dann wäre das durchaus konvertierbar gewesen. Ich will jetzt nicht über die Politik, ob die richtig war oder nicht, in diesem Sinne. Aber jetzt haben Sie mich ganz durcheinander. Die DDR beschränkte sich ganz bewusst auf die Versorgung der internen Kunden und verzichtete auf äußere Märkte. Hatten wir auch nicht die notwendigen Voraussetzungen, aber dort, wo wir sie hatten oder gehabt hätten, ist es auch verhindert worden. Zum Beispiel bei der Herstellung von Roselithium ist mir das noch in guter Erinnerung. Das hängt auch mit dieser sogenannten Störfreimachung damals zusammen. Bei der Entscheidung für die Mikroelektronik wurden die Risiken und Nebenwirkungen einfach unterschätzt. Die DDR war abgeschottet und musste sich um die gesamte Wertschöpfungskette kümmern. Wir hatten zwar die Arbeitsteilung im RGW, aber die war im Großen und Ganzen bezogen auf die Mikroelektronik, ohne Karl Nendel jetzt beleidigen zu wollen, für die Katz. Denn die Maschinen, die wir bekommen haben, kriegten wir zu spät und waren in der Qualität nicht ausreichend. Die mussten nachentwickelt werden. Das, was heute auch hin und wieder passiert, dass Maschinen ausgeliefert werden und der Kunde entwickelt es dann weiter. Wir waren ein Land von 16,6 Millionen Einwohnern und stoßen damit an das Humanpotenzial. Der Investitionsbedarf, ich hatte schon gesagt, oder wurde schon immer gesagt, stieg erheblich. Ich habe ein paar kleine Zahlen zu den Fabriken, was die gekostet haben. Die hier bereits erwähnte Fabrik ESO, also Erfurt Südost, die als Beispiel auch in dem Buch genannt wird, über die ich hier was geschrieben habe, was man nachlesen kann. Wir hatten aber nicht bloß Erfurt Südost. Wir hatten auch die Werke in Frankfurt, wir hatten in Stahnsdorf zu investieren, aber nur in Erfurt. Oder Vergleich erstmal zu den allerersten Cleanroom, den wir gebaut haben, in Dresden, der sogenannten Versuchsfertigung, die im Wesentlichen von Elektromat als Cleanroom gebaut wird. Natürlich war eine Lüftung und Klimatechnik von anderen. Und alle Maschinen waren von Elektromat gebaut worden, mit zwei Ausnahmen. Also 80% aller Maschinen, das war 1970, haben wir dort noch im eigenen Lande gebaut. Hat natürlich auch ein bisschen gedauert und hat natürlich auch den Abstand zur sogenannten Weltspitze dann verringert. Die hat noch 100 Millionen Mark damals gekostet. Die erste ESO-Fabrik kam 300 Millionen, die zweite 330, ESO 3, da ist schon mehr an Importen reingeflossen, fast 80%, waren es 960 und ESO 4, die dann nicht realisiert wurde, die aber für die Bedarfsdeckung von Mikroprozessoren, die viel wichtiger für Zeiss gewesen wären als in 1 Megabit, die sollten dort gebaut werden. Hätten wir, und das war also die geplante Kapazitätsaufrüstung, die sollte 2,5 Milliarden kosten. Nur mal die Sprünge. Heute kostet eine Halbleiterfabrik mindestens 3 bis 5 Milliarden Euro. Eine Schwierigkeit, die wir hatten, die schon erwähnt wurde, aber das noch mal ein bisschen illustriert, war eigentlich, dass 81 Reagan in den USA an die Macht kam und der Sowjetunion oder dem Osten den Wirtschaftskrieg eigentlich erklärt hat und ihn technologisch totrüsten wollte, was ihm da dann auch gelungen ist. Mit dem damit verbundenen Embargo sind wir natürlich als DDR genauso geschädigt worden. Das geht aus vielen Berichten über die Beschaffung von Geräten aus dem NSW hervor. Ich habe damals mal gerechnet, was kostet zum Beispiel Siemens ein fotolithografisches Gerät, ein sogenannter Stepper, und was hat er uns gekostet. Die haben 1 Million bezahlt und wir haben 4 Millionen dafür bezahlt. Valuta. Das war das Ergebnis. So wirksam war diese Embargo-Maßnahme. Das heißt, die Fabriken waren teuer, aber die waren nochmal um einen Faktor 2 bis 4 überteuert. Wir waren aus der internationalen Arbeitsteilung ausgeschlossen. In der Zeit der Transistorentwicklung gab es noch Kontakte zwischen dem Halbleiterwerk und Siemens, zwischen Valvo und Siemens und so weiter. Das ist sukzessive runtergefahren worden und beiseite gestellt worden. Und das Wesentliche, und das ist auch schon in 1989 durch eine Studie von Professor, komme jetzt nicht schnell auf den Namen, festgestellt worden.
Marshall,
ja. Die Effekte aus der Mikroelektronik, der Anwendung der Mikroelektronik in der DDR-Industrie sind nicht in dem Maße gekommen, wie das notwendig, also wie es geplant und notwendig gewesen wäre. Sei dahingestellt, warum, es war so. Damit ist natürlich die indirekte Refinanzierung der Mikroelektronik, die ja dadurch gedacht war, dass die Anwenderindustrie, Maschinenbau und so weiter, Computerindustrie, dann die Gewinne macht, ist in dem Maße nicht eingetreten. Ein Beispiel dafür, wie, ich will es mal sagen, wie schlecht die Umsetzung der Mikroelektronik war, ist ein Maß, als Maß der Pro-Kopf-Verbrauch von ICs der Bevölkerung. Auch wieder Zahlen, die ich mir damals, 83 habe ich drei Vortrag gehalten, mal zusammengesucht habe. So sah das, also nicht der Verbrauch, der Produktion. Das ist auch immer, wer heute noch über Mikroelektronik liest und über Verbrauch bzw. Wert der Mikroelektronik pro Land, der muss immer damit rechnen, das ist das, was dort gekauft wird, nicht was dort produziert wird. Ich habe die Produktionszahlen verglichen. So wurde pro Kopf in den USA 32 Schaltkreise produziert, in Japan 40, in der BRD 6 und bei uns 3 im Vergleich. Ja, und damit das nicht ganz so negativ endet, wir haben eine ganze Menge Startkapital hinterlassen. Die neue Ära, die 1990 einsetzte, fand ein Umfeld vor, in der materielle Objekte der Mikroelektronikproduktion vorhanden waren, wie Fabs, ihre Infrastruktur, die europäischen Standards haben, insbesondere ESO. Allerdings die Maschinen und Ausrüstungen und vor allen Dingen auch die Entwurfstechnik musste zum größten Teil modernisiert werden, da wir dann auch in den letzten Jahren schon nichts mehr investieren konnten. Ein qualifiziertes Fachpersonal, gut ausgebildete Ingenieure und Wissenschaftler mit Erfahrung auf dem Gebiet der Mikroelektronik und, was ganz entscheidend war, einer ausgeprägten Produktionsmentalität. Das sage ich als quasi Vertreter der Fertigungstechnologie. Wille, Werte zu schaffen und zu produzieren, das war verbreitet. Das war in unseren Köpfen drin. Nach 1989, die Manpower, die für die Mikroelektronik zur Verfügung stand, nach Angaben der Nachfolgeorganisation PTC, das war sozusagen das übergeordnete Organ aller Mikroelektronikbetriebe 1990, waren das 21.570 Mitarbeiter. Also 15.000 Hoch- und Fachschulkader mit Mikroelektronik-Erfahrungen und davon 320 Entwurfsspezialisten, also seine Amtsbrüder. Entwurfserfahrene Ingenieure in anderen Kombinaten und Hochschulen und der Akademie der Wissenschaften gab es auch noch. Auch nochmal 350. Das heißt also ungefähr ein Entwurfspotenzial von fast 700 Leuten. Fragen Sie mal, wo die alle waren anschließend. Die sitzen in München, die sitzen in Freising und so weiter und so weiter. Überall, wo Sie mal heute hinkommen, ach, jetzt kennen wir uns. Kommen alle daher. Das wollte ich sagen.
Vielen Dank, Herr Frischmann. Ich sehe schon einige ganz unruhig auf ihren Sitzen hin und her rutschen, weil sie auch gerne ihre Meinung äußern würden. Aber ich bin gewillt, den Zeitplan einzuhalten. Es ist ja so wichtig, gerade durch eben solche Publikationen immer auch den Rahmen zu benennen, in dem DDR-Wirtschaft funktionierte. Der war nicht einfach, der war vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch nicht erfolgreich, aber er war auf jeden Fall respekterheischend und das sollte auch unsere Meinung sein, heute Abend respektvoll darüber zu diskutieren, in welchem schwierigen Umfeld sowas wie ein Megabit-Chip oder auch ein 32-Megabit-Prozessor entwickelt werden konnten. Und darüber können Sie in dem Buch sehr viel auch Anekdotenhaftes nachlesen. Und damit möchte ich das Wort an Katrin Rothstock übergeben, die das Buch zu verantworten hat. In ihrer Firma ist es erstellt worden. Und Katrin sagt auch etwas, wie dann das Buch zustande kam.
Ja, lieber Karl Nessel, sehr verehrte Gäste, ich freue mich, dass wir heute dieses Buch hier vorstellen können. Es ist soeben erschienen, es ist letzte Woche erst aus dem Verlag gekommen und ich finde, es ist ein ganz wesentliches Zeugnis der DDR-Wirtschaftsgeschichte und insbesondere dieser Geschichte der Mikroelektronik, die eine Schlüsselgeschichte ist für die DDR. Das Buch, das wir heute feiern, dessen Erscheinen wir heute feiern, musste lange auf seine Fertigstellung warten. Begonnen hat es mit einem Generaldirektorensalon bei uns in der Schönhauser Allee 12. Dort haben die beiden Verantwortlichen für das Kombinat Mikroelektronik Erfurt, nämlich Werner Brischmann und sein Chef Rainer Jüngel, am 12. September 2013 einen Vortrag über ihr Kombinat gehalten. Und so wie wir jeden Monat einen Vortrag, seit 5 Jahren oder seit 6 Jahren inzwischen, einen Vortrag über ein DDR-Kombinat hören von einem Generaldirektor. Und an diesem 12. September, als diese beiden bei uns referierten, kam auch Karl Nendel als Gast ins Publikum. Und im Anschluss, er beteiligte sich auch an der Diskussion, ganz wesentlich beteiligte er sich an der Diskussion. Und im Nachhinein saßen wir noch zusammen und er erzählte aus seinem Erfahrungsschatz. Und ich dachte, wer, wenn nicht Karl Nendel, kann die Mythen über die Mikroelektronik ausräumen und wer, wenn ich Karl Nendel, kann einen besseren Überblick, hat einen besseren Überblick über die Mikroelektronik. So, und die Idee war geboren, Karl Nendel erzählt seine Lebensgeschichte. Die ersten 3 Interviews fanden dann statt, im Oktober und November 2013 in Münchenberg bei ihm zu Hause. Und es folgten dann 3 weitere Interviews, die Ralf Pasch dann schon übernahm, der Autobiografiker, der auch der Autor, der das Buch auch geschrieben hat. Parallel zu den Interviews recherchierten Karl Nendel und auch Ralf Pasch und auch Daniel Bosch, wo ist er? Der Praktikant damals im Generaldirektorenprojekt, da ganz hinten sitzt, der ist heute auch gekommen, Praktikant damals im Generaldirektorenprojekt, recherchierten Fakten, Zahlen, alles das, was eben auch zu einer solchen Wirtschaftsgeschichte, zu einer so wichtigen Geschichte dazugehört. Während der Entstehung der Erstfassung erlitt Karl Nendel einen Schlaganfall. Und wir dachten, das war's, jetzt geht's nicht weiter, es ist zu Ende. Er muss das Manuskript überarbeiten und kein anderer als er kann seine eigene Position sozusagen redigieren. Es fiel ihm ganz so schwer, sich dann an genaue Jahreszahlen zu erinnern. Und deshalb machte ich, und zu recherchieren, das wäre nicht mehr gegangen, nachzurecherchieren, deswegen habe ich ihm dann den Vorschlag gemacht, aus dem Fundus der Experten, die im Generaldirektorensalon sozusagen in diesen Fundus zu greifen, sage ich jetzt mal, und sie zu fragen, ob sie sich beteiligen würden an den Sachen, die wir so nicht mehr leisten konnten. Und auf dieses Experiment hat sich Karl Nendel eingelassen und dafür möchte ich ihm ganz herzlich danken. Denn ja, das war wirklich ein Experiment und es ist auf diese Art und Weise eine kollektive, es ist eine Autobiografie, es ist das Leben von Karl Mendel, aber die Exkurse, die dazu notwendig waren, damit auch junge Leute, nicht nur Wegbegleiter, sondern auch Nachfahren, die ganze Geschichte, die ganze Komplexität der Geschichte verstehen können, waren einfach solche Exkurse wichtig. Und ja, deswegen danke ich also ganz herzlich dafür. Danke, Karl Mendel, auch für Ihren Mut, die deutungsmäßig heiß umkämpfte Thematik nach so vielen Jahren noch einmal anzufassen. Insbesondere nach der Verurteilung des Berliner Landesgerichtes 1998. Da wurde Ihnen der Prozess gemacht, wegen einer Verletzung des Embargos auf der Grundlage des 1946 erlassenen Militärratsgesetzes und er wurde auf Bewährung verurteilt. Und man kann sich vorstellen, wenn man so eine, jeder kann sich vorstellen, wenn man so eine Erfahrung hinter sich hat, dass man wegen einer Sache verurteilt wurde, die innerhalb des Bezugsrahmens völlig legitim war, wie schwierig es war, dann die Ängste, die damit auch entstehen, zu überwinden. Und es war eine immense Anstrengung, diese Sicht und all diese Zusammenhänge herzustellen und darzulegen für sozusagen Kreise, die nicht dabei gewesen sind. So, und sie mussten fürchten, dass sie wieder angegriffen werden, ihre Weggefährten, ich sage jetzt mal Schalk, Golodkowski, hat und andere haben nicht gesprochen. Wir haben ihre Geheimnisse mitgenommen. Das Buch, so finde ich, ich habe jetzt nochmal hineingelesen, zeichnet ein unglaublich differenziertes Bild der Entwicklung der DDR-Mikroelektronik, nicht zuletzt wegen ihrer großartigen Fähigkeit, Widersprüche absolut auf den Punkt zu bringen und exakt und ungeschminkt darzustellen. Das finde ich, also ich finde es ganz großartig. Viele sagen, es ist der Schnee von gestern, das kennen wir, dass diese Position sehr weit verbreitet ist. Es ist jedoch, mindestens aus unserer Sicht, sehr wichtig, wie, was und wie über die DDR weitergegeben wird. Um mit Garcia Marquez zu sprechen, die Geschichte ist nicht das, was geschah, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern. Und in diesem Sinne ist das Buch von Karl Mendel ein ganz, ganz wichtiger Beitrag über die DDR-Wirtschaft. Ich möchte auch ganz herzlich allen Mitstreitern danken, die an der Fertigstellung des Buches mitgewirkt haben und ihr Erfahrungswissen eingebracht haben, ganz selbstlos. Das ist Professor Jörg Rösler, der als Wirtschaftshistoriker und auch regelmäßiger Seitstepper auch unsere GD-Salons regelmäßig begleitet. Das ist Herbert Roloff, das ist Hermann Leikauf, Walter Siegert, Manfred Dahms, Uwe Trostel, Werner Brischmann, wir haben es schon gehört, Jens Knobloch, eben war er noch auf dem Podium, Günter Kretschmer, Luft und Kälte, Wolfram Adolfi und nicht zuletzt Christa Luff. Sie alle haben dazu beigetragen, es ist ein wahres Kollektivwerk wie die Mikroelektronik. Und ich möchte gerne Bettina Kurzeck herzlichen Dank sagen. Sie hat das Buch innerhalb des Verlages betreut und auch dem Verlag Bebo. Herzlichen Dank, dass wir es veröffentlichen konnten in dem Verlag, der ja schon unser Stammverlag für alle anderen Bücher ist. Genau, es ist auch der gleiche. Ja, entstanden ist ein Buch, das eine wahre Fundgrube ist für alle, die sich für die Entwicklungszusammenhänge der DDR-Wirtschaftsgeschichte interessieren. Es erzählt von der Strukturentwicklung, es deckt in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Zusammenhänge von Wirtschaft und Politik auf, es entglorifiziert das NÖS, es bringt Licht in die Beziehung zwischen Ulbricht und Ruschow und Honecker und Brezhnev und es entmystifiziert Abel und Hartmann. Sich in die Materialflut hineinzuarbeiten und dabei nicht zu ertrinken, eine Struktur aus der Fülle des Materials herausarbeiten, das war wahrlich eine Sisyphos-Arbeit und dafür möchte ich auch dem Autor, dem Autobiografiker Ralf Pasch ganz herzlich danken, weil es war zwischendurch schon fast so, dass er also auch während der Fülle des Materials. Wir wünschen dem Buch, dass es die Debatte um die Leistungsfähigkeit der DDR-Wirtschaft am Beispiel der DDR-Mikroelektronik, dass es diese Debatte anfacht und weiter vorantreibt. Wir wünschen Karl Mende, dass er Freude hat an dem Buch. Und seine Erfahrungen sind nun zwischen zwei Buchdeckel gebannt. Sie können nicht mehr verloren gehen. Gleichwohl, es längst nicht alle Erfahrungen sind und nicht alle Geschichten sind erzählt. Das war nicht zu leisten. Lieber Karl Mende, Sie haben nicht mehr daran geglaubt, dass das Buch noch fertig wird und dass es bei einem Verlag erscheint. Ich freue mich, dass ich Sie nun, er hat noch keins, überreichen kann und ich hoffe, dass es viele Debatten auslöst und weitergegeben wird und noch vieles bewirkt. Vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit.
Ich darf mich für die Worte und für die Untersetzung, die heute Abend hier auf dem Podium aus zu meinen Lebenserfahrungen dazugekommen sind, herzlich bedanken. Ich bitte um Verzeihung, ich kann nicht mehr richtig reden seit meinem Schlaganfall. Mit anderen Krankheiten ist das nicht mehr möglich. Aber ich darf mich bedanken bei allen, auch die heute Abend gekommen sind und das Buch kaufen, weil doch einiges an Wahrheit versucht wird, wiederzugeben. Und ein Land, was in Wirklichkeit seit 1946 unter Embargo stand, worüber aber niemand redet, was niemand weiß, außer der Gerichtsprozess meiner Person und anderen, dieser Kupfer und anderen. Da muss ich sagen, man ist sich einfach wichtig genug, zu sagen, jetzt musst du das aufschreiben. Das habe ich getan, ich denke mich bei Frau Rohstock und Herbert Basch, dass sie mir die Möglichkeit gaben, vor allen Dingen Herbert Basch, das alles so in Worte zu fassen, was ich erzählt habe. Denn er hat ja nichts erfunden. Er hatte nur das geschrieben, was ich ihm erzählt habe, egal wo. Und bei Frau Rohnstock habe ich mich bedanken, dass sie den Mut gehabt hat, nur wenn man so will, dieses Thema anzupassen. Dankeschön nochmal und wenn Fragen sind, stehe ich gern, sobald eine Kraft das zulässt, zur Verfügung. Dankeschön.